seit diesem Tag, seit dieser Zeit bin ich Feuer und Flamme für Jesus und ich versuche mein Bestes, ihm mit meiner ganzen Hingabe zu dienen und auch euch heute etwas mit auf den Weg zu geben. Wir lesen mal, ja, könnt ihr die Folie anwerfen? Genau, das ist der Titel meiner Predigt ist heute, Oh, dass ich Flügel hätte. Und ich möchte zu Beginn, können wir gleich die nächste Folie machen, aus Psalm 55, die Verse 7 bis 9 sind es. Das ist verkehrt. Ich habe die Predigt das allererste Mal in einer englischen Gemeinde gehalten und da ist die Verszählung anders und naja, okay. Psalm 55, Verse 7 bis 9. Habt ihr eure Bibeln dabei? Macht ihr das hier? Ihr könnt ruhig mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Psalm 55, Verse 7 bis 9. Da heißt es, und ich sprach, oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube. Ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Siehe, ich wollte weit weg fliehen, mich in der Wüste aufhalten. Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen, vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm. Ich lese es nochmal. Und ich sprach, oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube. Ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Siehe, ich wollte weit weg fliehen, mich in der Wüste aufhalten. Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen, vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm. Vater, wir danken dir für diese Gelegenheit heute Morgen. Danke, dass wir zusammenkommen können. Danke für deine Gegenwart an diesem Ort und in dieser Gemeinde. Und danke, Herr, dass du dein Wort lebendig machen möchtest für uns. Herr, es geht uns nicht in erster Linie darum, irgendwie neue, interessante Fakten zu lernen und irgendwie spannende Bibelgeschichten zu hören oder eine interessante Geschichte, sondern wir möchten, dass du in unseren Herzen wirkst durch dein Wort. Und das geht einzig und allein, nicht durch meine tolle Erklärung, sondern nur durch das Wirken deines Geistes. Und so bitte ich dich, dass du heute dein Wort auf unsere Herzen schreibst, dass du heute in unseren Herzen etwas bewegst, etwas tust, was über den Verstand und vielleicht über ein, zwei spaßige Momente hinausgeht und langfristig Auswirkung hat. Das ist unsere Erwartung. Und die ist nicht zu hoch angesteckt, denn wir richten unsere Erwartung auf dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die Psalmen sind ein sehr besonderes Buch in der Bibel. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu den Psalmen ist, aber mich haben früher, als ich neu im Glauben war, dann doch schon einige Psalmen ein wenig verstört. Auf der einen Seite sind die blumigsten und schönsten Beschreibungen in diesem Buch zu finden, die auf Poster gedruckt werden und auf so Roll-Up-Banner und dann auf so christliche Kalender, die wir alle zu Hause irgendwie vom Missionswerken dastehen haben. Und auf der anderen Seite sind da Bibelverse, die erschrecken einen richtig. Ein ganz berühmtes Beispiel ist Psalm 139, wir kennen ihn alle, ja. Du hast alle meine Tage sind in dein Buch geschrieben, ehe einer von ihnen da war. Und wenn ich Flüge der Morgenröte nehme und würde zum äußersten Meer gehen, du wärst schon da und deine Liebe umgibt mich. Und da ist David total verliebt in Gott und ist begeistert von ihm. Und dann liest du einen Vers weiter, der steht dann nicht mehr auf dem Plakat, ja, auf dem Poster. Da heißt es, ich hasse die Gottlosen. Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Dreimal hassen. Das steht dann nicht auf dem Plakat, ne? Frage ich mich auch, warum. Und wir erleben diese Spannung in den Psalmen, die auch hier in diesem Psalm zum Ausdruck kommt. Auf der einen Seite vom Geist eingegebene Offenbarung über Gott und auf der anderen Seite Ehrlichkeit von Seiten derer, die die Psalmen schreiben. In keinem anderen Buch finden wir persönlichere Einblicke als im Buch der Psalmen. Und das geht gut zusammen. Und es gehört sogar zusammen. Denn wenn wir nicht ehrlich mit uns selbst sind, können wir auch nicht wirklich zu einer Offenbarung über Gott durchdringen. Okay. Psalm 55 ist, wir können schon den ersten Punkt hier anwerfen. Psalm 55 ist das Zeugnis einer emotionalen Krise. David, er schreibt, sein Herz bebt in ihm. Ihr könnt zu Hause gerne mal den ganzen Psalm durchlesen. Sein Herz bebt in ihm und Schrecken des Todes überfallen ihn. Er ist in Furcht, er ist in Zittern und dann heißt es, Schauder bedeckt mich. Also wir halten fest, es ging ihm nicht gut. Der ganze Psalm ist ein Zeugnis, ist ein furchtbares Zeugnis von einer emotionalen Krise, die David, der Psalmschreiber, durchlebt hat. Und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, lesen wir dann in Vers 13 bis 15, dass es nicht die Feinde von David waren, die ihm Probleme bereitet haben. Dass es nicht irgendein Philisterkönig war oder ein Amalekiter, der da daherkam und irgendwelche militärischen Feinde oder irgendwelche Leute, die David böse gesinnt waren, sondern es waren Freunde, die David verraten haben. Es waren die Freunde von David, die ihm in den Rücken gefallen sind. Es waren die, wo er sagt, wir hatten die Süße der Gemeinschaft, wir gingen zusammen zum Haus Gottes. Es waren Leute, mit denen David quasi in der Gemeinde war. Freunde, die ihm in den Rücken gefallen sind. Er schreibt da, ich habe jetzt den Text nicht genau vor Augen, wenn das mein Feind gewesen wäre, ich hätte es ertragen. Aber du warst es, mein Freund und mein Vertrauter. Und diese Erfahrung des Verrats stürzt David in eine emotionale, in eine fundamentale emotionale Krise. Und dann lesen wir hier unseren 7. Vers. Und ich sprach, also er beschreibt es selbst, wie es ihm ging. Oh, dass ich Flügel hätte wie eine Taube. Ich würde davonfliegen. David schaut die Tauben an. Das waren wahrscheinlich schöne Tauben, ja nicht so wie die bei uns da in den Fußgängerzonen leben. Er schaut die Tauben an und er beneidet sie. Dann denkt sie, ach, hätte ich nur auch so Flügel, ich würde davonfliegen und ich käme endlich zur Ruhe. Mit anderen Worten, David möchte aus seiner Situation, aus dieser emotionalen Krise wegfliegen. Er möchte den Ganzen, was da in ihm vorgeht, dieser ganze Schrecken, dieser Schauder, diese Furcht, diese negativen Gefühle, ja, diese Flut von Negativität, dem möchte er entkommen. Einfach weg, einfach alles hinter mir lassen, einfach wegfliegen und Ruhe finden. Das Problem ist, oder zum Problem kommen wir gleich. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Das Leben ist ja nicht nur eine Aneinanderreihung von tollen Happenings, ja, wo wir von einem Höhepunkt zum nächsten gehen und wo es uns irgendwie, wo eine Freude auf die nächste kommt, sondern in unser Leben mischen sich Krisen hinein. Ich weiß nicht, ob, kennt ihr wahrscheinlich auch, ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Engel seid, ja. Aber vielleicht, egal. Und ich kann mich sehr gut mit David identifizieren, weil ich an genau demselben Punkt auch gewesen bin. Und wenn du ein gewisses Alter hast und schon eine Weile unterwegs bist, kennst du vielleicht sogar auch solche Erfahrungen mit Geschwistern. Vielleicht kennst du das, dass du in der eigenen Familie hintergangen wurdest, dass du verraten wurdest. Dass jemand, wo du dachtest, das ist mein Freund, mit dem gehe ich durch dick und dünn. Das sind diejenigen, auf die kann man sich verlassen. Und auf einmal wenden sie sich gegen dich. Ich kenne das Gefühl der Hilflosigkeit und der Ohnmacht gegenüber dem, was in mir vorgeht. Dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein. Sich nicht helfen zu können. Irgendwie einfach nur weg. Einfach nur irgendwie Ruhe finden. Sich irgendwie abwenden von all dem, was da übereinkommt. Und weg. David nimmt beschreibt dann in Vers 9 dieses Bild von einem Sturm. Und das war nicht irgendwie so ein leichter Wind, der geweht hat, sondern er beschreibt einen Sturm und im Altertum noch viel mehr als heute. Wenn du in einem Sturm schutzlos ausgeliefert warst, hat dir das Leben gekostet. Das war, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, da gab es in China diesen Ultramarathon, 56 Kilometer durch irgendwie Wildnis und da kam eine plötzliche Wetterwendung und ein Schneesturm brach ein. Und ich glaube, 15 oder 20 Athleten sind gestorben, weil sie auf dieser Strecke verteilt waren und ein Sturm brach herein und sie verloren dort ihr Leben, weil sie dem Sturm schutzlos ausgeliefert waren. Und das ist genau dieses, dieses Bild nimmt David und sagt, genau so geht's mir. Ich komme um. Der Sturm weht über mich hinweg. Ich bin dem schutzlos ausgeliefert. Dieser Sturm negativer Emotionen ertränkt mich. Ich versuche euch das irgendwie ein bisschen näher zu bringen, damit ihr die Möglichkeit habt, innerlich so ein bisschen anzudocken und vielleicht ein Stück weit auch ehrlich mit euch selbst zu sein, zu sagen, ja, ich kenne das. Ich mag es nicht, ich finde es nicht schön. Vielleicht ist das die letzte Krise dieser Art bei dir schon länger her, aber vielleicht kommt da langsam so eine Erinnerung zurück und sagst, ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich weiß, wie es David geht. Und alles, was du möchtest, alles, was David wollte, war fliehen. Bloß so schnell wie möglich weg. Aber du kannst nicht vor einem Sturm fliehen, der sich in dir drin befindet. Denn, Achtung, jetzt kommt ganz, ganz tiefe Weisheit. Das müssen wir mitschreiben. Das ist philosophisch ganz tief. Überall, wo du hingehst, bist du schon. Da bist du auch. Überall, wo du hingehst, nimmst du dich selber mit. Ja, jetzt mindblowing. Ja, das ist jetzt absolut deep stuff. Ja, deep talk. Überall, wo du hingehst, bringst du dich ja mit. Das heißt, wenn der Sturm in dir drin ist und du gehst nach Dresden, da ist der Sturm immer noch da. Wenn der Sturm in dir drin ist, du gehst in die Gemeinde, der Sturm ist dann immer noch da. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen. Du kannst nicht vor dir selbst weglaufen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, wir denken mal, worauf will er jetzt hinaus? Aber das ist das, was wir probieren. Das ist das, was wir versuchen. Wie David. Oh, hätte ich Flügel wie die Taube. Ich flöge davon und käme zur Ruhe. Ich wäre endlich in Sicherheit vor diesem Sturm. Ich will bloß weg. Aber überall, wo David hingeht, ist David auch. Überall, wo du hingehst, bist du auch. Du nimmst das, was in dir drin passiert, mit, egal wohin du gehst. Und es geht vielen Menschen so, wenn nicht sogar allen Menschen, erleben solche Episoden des inneren Sturms. Innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Ein Sturm, der sie droht, der uns droht, emotional, innerlich umzubringen. So ging es David. Wir können mal Zweiter Punkt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Situation da ist und erstmal gegeben ist in uns drin, wie gehen wir damit um? Wenn fliehen keine Option ist, was mache ich denn dann? Wir sehen, dass David sich sehnt nach einem Zufluchtsort. Und dann gibt es verschiedene Strategien, die wir uns einfallen lassen, auch aus der Not heraus geboren quasi, manche vielleicht auch aus unserer Herkunftsfamilie mitgebracht und wir wenden die an, wenn wir in eine emotionale Krise kommen. Und eine dieser Strategien ist zum Beispiel Ablenkung. Ich lenke mich einfach ab. Ich gucke eine Serie oder ich gehe auf ein Konzert oder gehe in die Kneipe oder spiele Videospiele oder vielleicht ganz besonders tückisch forme Aktivitäten. Ich stürze mich in die Mitarbeit. Ich gebe alles im Reich Gottes. Ich lenke mich ab. Und jetzt kriegt Jürgen Angst, aber jetzt redet er mir die Mitarbeiter aus. Ja? Ich bin fromm aktiv, alles zur Ehre Gottes. Jetzt geht's los, jetzt gebe ich mal alles. Jetzt lese ich Bibel und jetzt bete ich und jetzt gehe ich zum Gebetstreffen und jetzt bin ich der Erste, der am Sonntag kommt, der Letzte, der am Sonntag geht. Aber vielleicht sind all diese äußeren Aktivitäten doch nur ein Versuch, dem Sturm in dir zu entkommen. Und für eine gewisse Zeit funktioniert das hier auch. Ja, wenn du dich ablenkst, wenn du beschäftigt bist, dann geraten diese Emotionen, die da in dir drin sind, in den Hintergrund. Das wird so runtergedrückt und dir geht's erstmal besser. Aber Emotionen, also Emotionen folgen Regeln und Gesetzen. Und eine Regel, eine emotionale Regel, ist, Emotionen werden nur lebendig begraben. Du kannst sie nicht töten. Du kannst sie lebendig begraben. Und es kommt der Tag, wo der ganze Sturm, den du vielleicht hinabgedrückt hast und den du runtergedrückt hast und einen großen Sargdeckel draufgehämmert hast, ja, die Nägel reingekloppt hast und dann, endlich bin ich das Ding los, rein ins Grab, Erde drauf. Die kommen wieder. Die Stürme brechen wieder auf. Sie erobern sich wieder ihren Raum in dir und fangen an, aufs Neue zu wüten. Ja, wenn zum Beispiel fromme Aktivität deine Strategie ist, du wirst Probleme damit haben, in den Urlaub zu gehen. Du wirst Probleme damit haben, anderen Leuten Aufgaben abzugeben. Einfach mal nichts zu tun, einfach mal nur da zu sein. Denn dann kommen, wie seine Zombie-Armee, kommen sie aus der Erde wieder raus und sind wieder präsent. Der Sturm ist wieder da, die Gefühle übermannen dich wieder. Und dann bist du wieder auf der Suche nach neuen Strategien. Dieser Friede, den wir manchmal mit Krisen machen, mit emotionalen Krisen machen, die wir runterdrücken, die wir vergessen, ist ein falscher Friede. Emotionen sind nicht dazu da, lebendig begraben zu werden. Emotionen sind die Sprache deiner Seele und sie wollen gehört werden. Emotionen sind in dir, damit du sie durchlebst. Ich dachte früher, Emotionen sind fast immer schlecht. So Freude am Herrn, ja, das ist natürlich geistlich. Die nehme ich mit. So Freude am Herrn, freut euch am Herrn alle Zeit. Das ist eure Stärke. Die nehme ich mit. Das ist so, hat so diesen geistlichen Anstrich. Aber das andere, Wut, Schmerz, Trauer, Enttäuschung, Traurigkeit, dieses Gefühl von Einsamkeit. Nee. Das nehme ich nicht, das begrabe ich schön, ich bin ja geistlich. Und wir sollen ja nicht seelische Christen sein, ne? Das klingt schon so, ach nee, Seele, alles ganz schlecht, nur der Geist. Das ist nur eine Strategie, deinem Sturm zu entkommen. Und wie er mich eingeholt hat, wird er auch dich einholen. Bis du bereit bist, diese Emotionen zuzulassen, den Sturm zuzulassen und diese Emotionen zu durchleben. Und wenn der Sturm vorbeigezogen ist, kann Frieden einkehren. David verlangt nach einem Zufluchtsort, nach einem Ort der Ruhe. Nach einem Ort des Schutzes, wo er diesem Sturm eben nicht auf Gedeih und Verderb hilflos ausgeliefert ist. Er möchte entkommen. Und was wir jetzt gelernt haben, ist, wir können diese Sicherheit vor dem inneren Sturm nicht im Äußeren finden. Innere Probleme, emotionale Probleme, die Probleme deines Herzens, deiner Seele, können nur durch innere Lösungen gelöst werden. Du kannst innere Probleme nicht mit Äußerlichkeiten lösen. Das kannst du versuchen, aber es wird nicht funktionieren. Innere Probleme brauchen eine innere Lösung. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, der Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung bei euch machen. Jesus selbst zieht da ein, wo unsere ganzen Probleme herkommen, in unser Herz. Was ist das Herz? Das ist jetzt nicht irgendwie so was Romantisches, was man sich vielleicht vorher, folge einfach deinem Herzen und irgendwie, ja, wie du dich gerade fühlst, das ist jetzt so dein Herz. Das Herz ist in der Bibel, in der hebräischen Kultur, aus der die Bibel kommt, ist das Herz alles an dir, was unsichtbar ist. Petrus benutzt diese Bezeichnung, der unsichtbare Mensch des Herzens. Alles an dir, was unsichtbar ist. Und das Herz ist auch das, was Gott betrachtet. Gott hat gar kein Auge für das Fleisch, für unsere äußeren Dinge. Ihr erinnert euch vielleicht an den Propheten Samuel. Ja, der kam so wie ich, so als Mann Gottes hier in die Gemeinde. Kleiner Spaß. Er kam in die Gemeinde und alle dachten schon, was verkündest du Friede oder ist das jetzt ein schlechtes Zeichen, dass du kommst? Weil beides war manchmal der Fall. Und er hat gesagt, Friede und ich will mit Isai und seinen Söhnen essen. Weil er wusste, einer der Söhne Isais wird der nächste König sein. Und dann sieht er den, wie heißt er noch, der Älteste? Ich habe es jetzt erst gelesen. Na egal, da kommt der Älteste, ja, muskelbepackt, braun gebrannt, mit so Haaren hier. Er ist so ein richtiger Draufgänger. Hat auch so eine Stimme, wo du weißt, ja, das ist ein Mann. Und der kann predigen und der ist hingegeben. Und wisst ihr, was Samuel dachte? Bei sich selbst, siehe ein Gesalbter vor dem Herrn. Das ist er. Und dann, ich kann mir nur vorstellen, dass Gott da, also ich stelle mir das manchmal so vor, Gott steht da und schüttet den Kopf und denkt mal, dass du willst der geistliche Leiter von Israel sein. Und er sagt, schau nicht auf seinen hohen Wuchs. Schau nicht auf seine Kraft, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Wenn du dir nur das mitnimmst heute und anfängst darüber nachzudenken, die nächsten 1, 2, 3 Jahre, dann das hat riesen Sprengkraft, dein Leben zu verändern. Dass alles, was uns äußerlich beeindruckt, ja, wie der so gut angezogen ist und wie der so die Stimme hoch und runter macht und dann ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer redet, das ist für Gott alles egal. Das interessiert den überhaupt nicht. Eigentlich blöd, dass ich das sage, ne? Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Gott sieht das Herz an. Und das Wichtigste oder eins der wichtigsten Dinge, eins der wichtigsten Revolutionen, die wir als Christen in unserem Leben brauchen, ist weg von der Äußerlichkeit, hinein nach innen. Denn das christliche Leben ist ein inwendiges Leben. Der Vater und ich werden kommen und Wohnung bei euch machen. Paulus greift es später auf. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Gott selbst hat deinen Körper, das, was in deinem Körper steckt, deinen Geist, deine Seele, zu seinem Wohnort gemacht. An dem Tag, an dem du gerettet wurdest, an dem du dein Vertrauen angefangen hast, auf Jesus zu setzen, das ist der Tag deiner Erlösung. Da fängt alles an. Wenn du heute hier bist und du bist dir nicht so richtig sicher, soll ich diesem Jesus nachfolgen oder folge ich diesem Jesus nach? Glauben kannst du nur mit dem Herzen. Da kannst du Übergabegebete sprechen und Karten ausfüllen und meinetwegen auch in der Gemeinde sein. Aber dein Vertrauen für dich selbst, für dein Leben, für die Ewigkeit, sollst du auf Jesus richten. Und wenn du das tust, zieht er in dich ein durch den Heiligen Geist. Und jetzt lebt er in dir, der Geist Gottes. Vielleicht hast du ein bisschen mehr als ich, kannst mal hier so drüber streicheln, ja. Ich sehe ein paar Männer, die ein bisschen hier was zum Streicheln haben. ja, schnell einziehen, ja. Und kannst sagen, hier drin lebt er, der Geist Gottes. Und mit ihm Christus und der Vater selbst. Und du explodierst nicht. Das ist ja auch mal ein Wunder für sich, ja. Gott lebt in uns und wir explodieren nicht. So, wenn du jetzt eine innere Krise hast, wenn ein innerer Sturm sich in dir losbricht, warum nach außen wenden? Warum nach außen gehen und eine Lösung suchen, irgendwie Ablenkung suchen, wenn die Antwort auf all diese emotionalen Nöte bereits in dir drinnen wohnt? Er ist dein Zufluchtsort. Du kannst zu ihm kommen und bei ihm wohnen, mit ihm sein. Nicht im Lobpreisgottesdienst und hier was, wie Sing and Pray. Also super, ich finde das total toll. Aber allein zu Hause in der Stille, keine Lobpreismusik, kein Tamtam. Du schließt die Augen und bist mit Gott. Und jetzt merkt ihr schon, wir sind davon meilenweit entfernt, wirklich Gemeinschaft zu haben mit dem innewohnenden Geist. Denn all unsere Frömmigkeit, leider, ist nach außen gerichtet. Dabei ruft die Bibel uns nach innen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen und ihr hört diesen Ruf und das Ziehen des Heiligen Geistes, der in dir drin wohnt und sagt, wann wendest du dich nach innen? Wann kehrst du ein? Es ist das Jesus, der ruft, kommt her zu mir, ich will dir Ruhe geben. Und das zu lernen, mit diesem innewohnenden Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben, geht nicht durch Handauflegung und geht auch nicht durch ein Seminar oder irgendwie eine Bibelschule, die man besuchen kann, sondern es ist ein lebenslanger Prozess, ihn überhaupt erstmal kennenzulernen, ihn in dir drin als eine Person anzusprechen, mit ihm zusammen zu sein. Und wir sind so verprägt und so auf das Außen getrimmt, dass wir sagen, ja, das ist gut, da kann ich die Stimme Gottes hören. Da kann ich endlich mal was erleben. Und wir münzen alles, was wir im Gebet und was wir an Bibel lesen und so weiter haben, münzen wir auf Aktivität. Aber das ist nicht das, worum es geht. Mir geht es um das Sein bei Gott, in den Zufluchtsort hineinzugehen. Und das zu lernen, dauert Jahre, Jahrzehnte. Und lass dich nicht entmutigen, wie lang die Strecke ist. Schau nur auf den ersten Schritt. Und vielleicht ist für dich heute der Moment, dass du sagst, ich möchte lernen, mit diesem Geist, der in mir wohnt, Gemeinschaft zu haben. Diesen ersten Schritt heute zu gehen. Zeit der Stille mir einzuräumen, wo ich nur mit ihm bin. Ich muss noch kurz schauen, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ja, es ist vergebliche Mühe, nach einer Lösung für Probleme außerhalb zu suchen, wenn Gott schon längst eine Lösung im Inneren bereitgestellt hat. Er möchte uns mehr als genug sein. Wir können mal den dritten Punkt anmachen. Den dritten. Danke. Flügel wie die Taube. Es ist der Heilige Geist, die Taube in uns, die uns an die Hand nehmen möchte, der uns an die Hand nehmen möchte, um uns zu zeigen, wie das geht, diese Spiritualität zu entwickeln, die tatsächlich Auswirkungen hat in unserem Leben. Nicht nach außen hin, nicht mit, wie gesagt, mit Aktivitäten, dass ich irgendwie proklamiere und dann bum, 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 gehe ich diese Schritte durch. Und nein, ich meine eine Spiritualität, die nicht äußerlich aktiv ist, sondern die innerlich ist. Und das ist übrigens wahre Geistlichkeit. All dieses nach außen hin kannst du alles täuschen. Ich kann eine richtig gute Show hier machen. Ihr würdet mir das alle abkaufen. Und boah, ist das ein Mann Gottes. Seid nicht so getäuscht von diesen äußerlichen Dingen. Die Frage ist, was passiert, wenn die Kamera zu ist, wenn die Kameras aus sind, wenn niemand guckt, wenn du ganz alleine bist, was du dann denkst, wie du da mit Problemen umgehst, daran erkennst du, ob du geistlich bist. Ah, ihr merkt schon, es wird dann so ein bisschen warm, ja? Halleluja. Und manchmal, weil wir eben so darauf getrimmt sind, nach außen hin zu wirken und zu schaffen und zu tun und die schnellen Lösungen suchen, brauchen wir Hilfe. Zum Beispiel von einem Seelsorger, einer Seelsorgerin, von einem Therapeuten oder Therapeutin. Überhaupt erstmal klar zu kommen, uns all unsere Emotionen, uns selbst erstmal überhaupt zu beachten, anzuschauen. Wer ist das eigentlich, diese Person, David Plaschke? Wer ist das eigentlich? Weil wir so daran gewöhnt sind, zu verdrängen und runterzudrücken und wegzuwerfen, dass wir überhaupt gar keinen Sinn mehr dafür haben, uns selbst zu kennen. Und mit der Selbstoffenbarung geht immer eine Gottesoffenbarung einher. Du kannst die beiden nicht trennen. Das ist der nächste Merksatz für diejenigen, die mitschreiben. Mit der Selbstoffenbarung, mit dem Selbstkennenlernen geht immer ein Kennenlernen Gottes einher. Es ist der Heilige Geist, der uns auf diese Reise mitnehmen will. Es ist der Heilige Geist, der uns an die Hand nehmen möchte und uns beistehen möchte, uns beschützen möchte, wenn der Sturm tobt. Und der uns Zuversicht gibt und sagt, es fühlt sich schrecklich an. Es fühlt sich an wie ein inneres Höllenfeuer. Und du denkst, das werde ich nicht überleben. Gerade so diese traumatischen Dinge, die uns einholen aus der Vergangenheit. Aber es ist der Heilige Geist, der uns an die Hand nimmt. Es ist Jesus Christus, der uns in seinen Arm nimmt und sagt, wir schaffen das. Wir durchleben diesen Sturm. Und wenn der Sturm durchlebt ist, wird Ruhe einkehren. Auch ich bin vor traumatischen Sachen weggelaufen, die in meiner Kindheit stattgefunden haben, Missbrauchserfahrungen und so weiter. Wirklich richtig schlimme Sachen. Und an manchen Punkten, wenn irgendwie diese Triggerpunkte kamen und irgendwas passiert ist, irgendjemand hat was gesagt oder ich hatte irgendwie so eine ähnliche Erfahrung, so ähnlich wie David, jemand fällt mir in den Rücken und sofort, ich bin explodiert. Ich war eine ganz andere Person auf einmal, weil diese Zombie-Armee auf einmal nach oben kam und wieder mein Herz eingenommen hat und wieder der Sturm losbrach. Und für mich war das ein langer Weg zu sagen, vielleicht sollte ich zur Seelsorge gehen. Ich brauche Hilfe. Und es war eine der besten Entscheidungen der letzten Jahre, die ich getroffen habe, auf diesen demütigen Weg mich zu begeben und mich selber kennenzulernen und den Heiligen Geist, der mir beisteht. Ah, Halleluja. Vielleicht kannst du mit deinen coolen Schuhen nach vorn kommen. Also das ist ja wirklich nice. Ich würde gerne für euch beten. Und vielleicht warst du jetzt hier in der Predigt und du hast gemerkt, auch in mir sind diese Stürme und ich habe versucht, die Sargnägel besonders tief hineinzuschlagen und ich habe versucht, vor mir selbst wegzulaufen. Und vielleicht sind diese Dinge, vor denen du wegläufst, Erfahrungen, die du gemacht hast, die vielleicht 20, 30 Jahre oder vielleicht sogar länger zurückliegen. Und wenn ich so, mir ging es immer so, wenn ich dann gehört habe, wie jemand davon redet oder von diesen Dingen, ich habe es mit der Angst zu tun bekommen. Da durchzugehen, diesen Sturm auszuhalten, das schaffe ich nicht. Und vielleicht hast du heute neuen Mut gewonnen. In dir drin lebt jemand, der ist dir ein Zufluchtsort. Du musst nicht mehr wegfliegen. Du musst nicht mehr in die Äußerlichkeit dich flüchten, dich ablenken. Du kannst dich mit dir selbst auseinandersetzen. Und das ist dieses Wirken des Geistes, das ist das Wirken von Jesus Christus, an das ich glaube, was tatsächlich und wahrhaftig eine Auswirkung in deinem Leben hat. Nicht nur mit frommem Tamtam, sondern tiefgreifende Veränderung. Vielleicht bist du heute hier und wenn dich das anspricht und du sagst, ich überlege, wie mache ich das, aber vielleicht als ein Schritt des Glaubens, wo du sagst, okay, ich möchte das. Und du willst wirklich da das Alte loslassen, möchte ich bitten, dass du vielleicht an dem Platz, wo du bist, einfach aufstehst. Und ich will ein ganz kurzes Segensgebet einfach für dich sprechen. Und dann können wir alle nochmal aufstehen und dann das Abschlusslied singen. Ich möchte dir Mut machen. Wenn dich das betrifft, dann stell dich einfach kurz hin und damit ich dich sehe und dann würde ich gerne für dich beten.